Genau 5 Sinne hatte Aristoteles vor mehr als 2300 Jahren dem Menschen zugeschrieben: Tasten, Schmecken, Riechen, Hören und Sehen. Seine Erkenntnisse hatten Bestand. Bis ins 19. Jahrhundert hinein behauptete man, unsere Wahrnehmungsfähigkeit sei auf diese 5 Sinne begrenzt. Allenfalls einen 6. Sinn dichtete man einigen Menschen an: die Fähigkeit zur außersinnlichen Wahrnehmung. Dann aber wurde beispielsweise nachgewiesen, dass es neben dem Tastsinn, zumindest bei allen Säugetieren, noch einen Temperatursinn gibt, dass spezialisierte Nervenzellen am Schmerzempfinden beteiligt sind und dass es im Innenohr ein Gleichgewichtsorgan gibt. Aber nur für einen einzigen Sinn kann man ein genaues Datum angeben, an dem er erstmals experimentell nachgewiesen wurde. Es war der 12. Oktober 1963 im Zoologischen Institut der Universität Frankfurt am Main.
Ich wusste eigentlich, als ich nach Frankfurt ging, dass ich wegen der Zugvögel überhaupt in Frankfurt zu studieren anfing. Also da war ich schon motiviert.
Professor Wolfgang Wiltschko. 1959 kam er als Student nach Frankfurt. Inzwischen ist er schon seit einigen Jahren pensioniert, aber gemeinsam mit seiner Ehefrau Roswitha ist er noch immer Tag für Tag in Frankfurt am Forschen. Über die Frage, welches Sinnesorgan es den Zugvögeln ermöglicht, in eine bestimmte Richtung zu ziehen. Was man dank seiner Forschung heute weiß, ist, dass die Vögel das Magnetfeld der Erde wahrnehmen können. Im Oktober 1963 hatte Wolfgang Wiltschko für seine Doktorarbeit einen speziellen Vogelkäfig für Rotkehlchen in eine Stahlkammer gestellt. Das Metall schirmte das Magnetfeld der Erde ab. Stattdessen konnte ein künstliches Magnetfeld erzeugt werden. Rotkehlchen gehören zu den Zugvögeln und Wiltschko wollte testen, ob Rotkehlchen sich am Magnetfeld der Erde orientieren, wenn sie im Herbst aus Nordeuropa in wärmere Gefilde ziehen.
Und da wollte ich nur wissen, sind die überhaupt zugaktiv in der Nacht unter diesen Bedingungen, und habe da mal ein Rotkehlchen reingesetzt und die hat eine fantastische Richtungsbevorzugung gemacht nach Süden. Ich weiß noch, das war der 12. Oktober 1963 und das war so toll, dass ich das also ausgezählt habe und das geht also nach Süden. Dann habe ich das zweite Tier reingetan und dann das dritte und dann das vierte. 7 hatte ich, alle 7 konnten es, dann nochmal und so weiter, und das wurde dann signifikant und das war also ganz klar, die können sich hier orientieren.
Weit fliegen konnten die Rotkehlchen in Wiltschkos runden Käfigen nicht. Stattdessen hüpften sie, mal hierhin, mal dorthin, und die häufigsten Hüpfer gingen Richtung Süden. Im eigentlichen Test wurde das künstliche Magnetfeld dann wiederholt gedreht und nach jeweils einiger Eingewöhnung stand fest, in welche Richtung magnetisch Süd auch immer gerichtet wurde, die bevorzugte Richtung der Rotkehlchen war jedes Mal magnetisch Süd. Die Vögel verfügten demnach zweifelsfrei über einen Magnetsinn. Warum aber gelang erst Wolfgang Wiltschko dieser Nachweis, wo doch der Vogelzug und auch das Heimfindevermögen der Brieftauben altbekannt waren?
Oh ja, das ist also eine Frage, die ich mir selber oft gestellt habe. Also eine ganz wichtige Sache war, dass ich relativ schnell herausgefunden habe, dass man die Versuchsmagnetfelder in etwa der Stärke machen muss, die das Tier kennt, in dem das Tier lebt. Die meisten wirklichen Arbeiten, die vorher gemacht wurden, auch hier in unserer Gruppe, die haben Felder aufgebaut und gesagt, na, das ist so ein schwaches Feld, gib mal ordentlich Saft drauf, damit das Viech auch was merkt. Und wir haben ja dann sehr schnell herausgefunden, dass die Orientierung nur geht in einem relativ engen, wir nennen das ein biologisches Fenster, um die Feldstärke herum, an die die Tiere gewöhnt sind. Man kann sie natürlich, indem man sie jetzt in einem stärkeren Feld oder in einem schwächeren Feld über längere Zeit hält, dazu bringen, sich in den Feldern auch wieder zu orientieren. Aber das dauert halt eine Weile.
1963 also wurde der Magnetsinn erstmals in einem Experiment nachgewiesen. 4 Jahre später wurde Wolfgang Wiltschko promoviert für seine Studie, ich zitiere, über den Einfluss statischer Magnetfelder auf die Zugorientierung der Rotkehlchen. Aber erst 1972 wurden seine Erkenntnisse auch von der internationalen Forschergemeinde als gültig anerkannt. Dann erst 9 Jahre nach seiner Entdeckung akzeptierte die renommierte Fachzeitschrift Science einen Artikel über den Magnetkompass der europäischen Rotkehlchen. Co-Autorin war 1972 Roswitha Wiltschko und sie erinnert sich noch genau daran, warum diese Anerkennung ihrer Forschungsarbeiten so lange gedauert hat.
Weil damals, ja, das hat man ja schon angedeutet, ein riesen Misstrauen gegen das Magnetfeld herrschte. viele Versuche, das Magnetfeld nachzuweisen, schon schief gelaufen waren. Dann gab es auch noch meiner Meinung nach so eine gewisse Vorbehalt dagegen, dass ein Tier was wahrnehmen können, was wir Menschen, die Krone der Schöpfung, nicht wahrnehmen können. Gell? Sozusagen, dass so ein kleines Rotkehlchen noch was können, was wir nicht können. Das war auch noch so ein gewisser Vorbehalt. Und dann war ein weiteres Argument jahrelang, dass man keine Tiere auf magnetische Richtung dressieren konnte.
Auch diesen Einwand konnten die Wiltschkos widerlegen, vor wenigen Monaten erst bei Haushuhnküken. Den Küken war beigebracht worden, in einem Testkäfig immer zu einem bestimmten Gegenstand zu laufen. Dieser Gegenstand, ein Tennisball, lag für die Küken zunächst unsichtbar hinter einem kleinen Sichtschirm. Es gab mehrere solche Sichtschirme und das Bällchen lag immer in magnetisch Nord. Die Küken wurden also erfolgreich dressiert, im künstlichen Magnetfeld gezielt in eine bestimmte Richtung zu laufen. Und das bei einem Tier, das nicht gerade als Zugvogel bekannt ist. Warum eine solche Dressur früher misslang, das lag Roswitha Wiltschko zufolge schlicht an handwerklichen Fehlern.
Die haben erwartet, dass wenn das Magnetfeld so schnell macht, das Tier da, und wenn das Magnetfeld so schnell macht, das Tier da. Wir denken heutzutage, wenn das in einem Raum ist und das kommt da rein, dann stellt es fest, wo es Norden, Osten, Süden, Westen, damit ist gut. Denn das ist ja was, was sich normalerweise niemals ändert. Und deshalb sind die einfach nicht darauf eingestellt, da auf Änderungen zu reagieren. Was wir jetzt machen, wenn wir jemanden dressieren, wir haben das erfolgreich mit Hühner gemacht, wir holen den immer wieder raus, ändern das Magnetfeld oder auch nicht und setzen ihn wieder rein. Wenn er neu reinkommt, dann muss er sich neu orientieren. Es ist der Orientierungsvorgang, den man messen muss. Und diese, sagen wir mal, Andersartigkeit des Magnetfelds als Reiz hat also lange Zeit dafür gesorgt, dass die Dressurversuche wirklich negativ verliefen. Da gibt es eine ganze Latte.
Mit anderen Worten, wenn man eine noch weitgehend unerforschte Sinnesleistung erkunden möchte, muss man sich, wie stets in den Naturwissenschaften, allmählich an die tatsächlichen Gegebenheiten herantasten. Letztlich durch Versuch und Irrtum, mit viel Geduld und dank raffinierter Versuchsanordnungen.
Ja, als da die meisten Fragen geklärt waren, kamen dann ein paar Hypothesen auf, wie die Tiere, die Vögel das Magnetfeld wahrnehmen. Und da haben wir uns sozusagen einen Schwerpunkt darauf gelegt, ob wir da mit Verhaltensversuchen etwas rausbekommen können. Und da haben wir schon mal am Anfang einen Taubenversuch gemacht. Wir haben junge Tauben, die sozusagen ihre Verfrachtungsrichtung über das Magnetfeld registrieren, im völliger Finsternis transportiert. Und siehe da, die armen Kerle waren völlig desorientiert.
Irgendwie schien der Magnetsinn, der Magnetkompass, also mit dem Wahrnehmen von Licht zusammenzuhängen, mit der Funktionstüchtigkeit der Sinneszellen in den Augen.
Und das war sozusagen der Einstieg in unsere jetzige Forschung, wo wir halt dann versucht haben auszuloten, unter welchen Bedingungen funktioniert der Magnetkompass. Das sind ja sozusagen sinnesphysiologische Versuche. Wir haben aber immer noch die Orientierung des Rotkehlchens als Kriterium, ob unter den Bedingungen die Magnetwahrnehmung normal funktioniert. Also das Rotkehlchen sagt uns, indem es in Zugrichtung geht, hier sind die Bedingungen so, dass ich mich orientieren kann. Und ja, da sind wir letztlich immer noch dran.
Was aber nimmt ein Rotkehlchen wahr, wenn es sich im Magnetfeld orientiert? Angenommen, es schaut genau nach Norden. Dann, so die momentane Vermutung, sieht es die Landschaft vor sich, die Bäume, die Wolken am Horizont, aber zusätzlich auch noch einen runden Fleck, eine Scheibe oder einen Ring. Möglicherweise ist es in diesem Fleck etwas heller oder etwas dunkler als im übrigen Gesichtsfeld. Genaueres weiß Wolfgang Wiltschko derzeit noch nicht.
Wenn man den Kopf dann dreht, geht das entsprechend zur Seite und also wird dann halt zum Halbkreis oder Viertelkreis und dergleichen oder so nur noch ein Teil von dem Ring zu sehen, sodass der Verlauf der magnetischen Feldlinien einen optischen Eindruck hinterlässt.
So ungefähr könnte es sich für die Zugvögel wohl darstellen. Denn viele Indizien deuten inzwischen darauf hin, dass die für das Magnetfeld empfindlichen Zellen in der Netzhaut liegen. Eine Eiweißverbindung wurde nämlich unlängst identifiziert, die in bestimmten Zellen der Netzhaut vorkommt. Und diese Eiweißverbindung besitzt all jene Eigenschaften, die es einem Vogel ermöglichen, auf ein Magnetfeld zu reagieren. Kryptochrom 1a heißt dieses Eiweiß. Es ist so gleichmäßig über die Netzhaut verteilt, dass es die von Wolfgang Wiltschko beschriebenen Kreise, Halbkreise oder Viertelkreise im Sichtfeld hervorrufen könnte. Im Mai 2011 legten sich die beiden Wiltschkos in einer Fachveröffentlichung sogar darauf fest, dass der Schlüssel zum Magnetkompass in den UV-Lichtzapfen im Auge der Vögel liegen könnte, also in den Sehzellen, die auf ultraviolettes und auch auf violettes Licht ansprechen. Denn nur in diesen UV-empfindlichen Sehzellen komme das Kryptochrom 1a vor. Auf welche Weise chemische und physikalische Veränderungen in diesem Kryptochrom dazu führen, dass im Gehirn ein Sinneseindruck entsteht, über welche Nervenzellen der Weg von den Sehzellen zum Gehirn führt, all das ist derzeit noch völlig ungeklärt und es ist daher Gegenstand intensiver Forschung.
Wir haben bei Rotkehlchen in Zusammenarbeit mit einem Bochumer Psychologen gefunden, dass der Magnetkompass der Rotkehlchen sehr stark zugunsten des rechten Auges lateralisiert ist.
Lateralisiert, also einseitig nur vom rechten Auge aus wahrnehmbar, sei das Magnetfeld der Erde. Das hatten Wolfgang Wiltschke und seine Frau Roswitha schon vor Jahren nachgewiesen, indem sie geschaut hatten, was passiert, wenn man den Testtieren ein Auge zeitweise überklebt. Das Ergebnis war eindeutig und wiederholbar. Wenn das linke Auge überklebt wurde, blieb der Magnetkompass ungestört. Wurde aber das rechte Auge überklebt, dann waren die Vögel desorientiert. Vor wenigen Monaten dann ein unerwartetes Aha-Erlebnis. Jungvögel, die im Herbst zum ersten Mal nach Süden ziehen, nehmen das Magnetfeld noch mit beiden Augen wahr. Fliegen sie im folgenden Frühjahr zurück nach Norden, wird nur noch das rechte Auge zur Orientierung im Magnetfeld benutzt. Wolfgang Wiltschke.
Ist das einfach ein Reifungsprozess oder ist es ein grundsätzlicher Unterschied zwischen Herbst und Frühjahr, weil die Tiere halt hormonell in einem völlig anderen Zustand sind, wenn sie Herbstzug machen, als wenn sie Frühjahrszug machen? Oder liegt es daran, dass im Herbstzug die jungen Vögel eine angeborene Zugrichtung sozusagen von innen heraus folgen, während die Frühjahrsvögel, die vielleicht auch haben, aber ihr Ziel kennen und navigieren, wie beispielsweise eine Taube oder zumindest Haustaube, wenn sie zurückfliegt. Also das sind alles noch offene Fragen und das ist noch eine ganze Menge.
Geklärt zu sein scheint aber immerhin ein Sachverhalt, der einige Jahre lang für Verwirrung gesorgt hatte. Es war nämlich eine Zeit lang höchst umstritten, ob der Magnetsinn im Auge angesiedelt ist oder im Bereich der Nase. Inzwischen sind sich die Forscher sicher, dass es zwei Formen des Magnetsinns gibt und dass diese Sinnesleistung mehrfach unabhängig voneinander im Tierreich entstanden ist.
Es ist mit Sicherheit mehrfach entstanden, weil wir ja zwei grundsätzlich verschiedene Rezeptormechanismen, selbst bei Vögeln oder selbst beim Rotkehlchen, nebeneinander haben. Da gibt es ja diesen Prozess im Auge, den wir eben beschrieben haben, für den Kompass, der beim Vogelzug eingesetzt wird. Und dann gibt es noch das Fleißnersche Schnabelorgan. Gerda Fleißner hier im Haus hat ja da sehr viel daran gearbeitet, wo man zeigen kann, dass kleine Eisenoxidteilchen sich nach dem Magnetfeld ausrichten. Und so wie das gebaut ist, könnte das ein Instrument sein, wo die magnetische Intensität gemessen wird und damit eine ortsspezifische Koordinate festgestellt werden kann, wo man sozusagen auf der Erde ist.
Die haben jetzt also sozusagen einen Kompass, sagen wir immer, im Auge und einen Magnetometer im Schnabel. Und das arbeitet ja zusammen, misst ganz verschiedene Eigenschaften vom Magnetfeld.
Die Vögel können also die Richtung des Magnetfelds feststellen und auch, wie stark es ist. Der Magnetkompass der Vögel ist derzeit zwar der am besten untersuchte Magnetkompass der Tiere, aber es ist nicht der einzige. Auch Fische und Schildkröten, Insekten und selbst Bakterien können das Magnetfeld der Erde wahrnehmen. Manche Fische, viele Meeresschildkröten und auch viele Insekten wandern, wie die Zugvögel, im Jahresrhythmus weite Strecken. Da ist ein solches Sinnesorgan gewiss eine große Hilfe, wenn es darum geht, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Entwickelt hat sich der Magnetsinn aber vermutlich schon, bevor die Tiere solche Wanderungen unternommen haben. Roswitha Wiltschke.
Das Bezeichnende ist doch sogar unser Haushuhn, das bestimmt nie was mit Ziehen zu tun hat, einen schönen Magnetkompass hat. Also ich denke, dass das hauptsächlich für die Orientierung im Heimbereich entwickelt wurde. Und wenn dann jemand ziehen wollte, na dann war es halt praktisch.
Wenn im Sommer 2012 auch Roswitha Wiltschke in Pension geht, wird die Magnetkompassforschung in Frankfurt am Main nach nahezu 50 Jahren wohl auslaufen. Andernorts aber werden jüngere Forscherinnen und Forscher das 1963 begonnene Lebenswerk von Wolfgang und Rosi Wiltschke fortführen.